Johannes 6 ist ja ein wunderbares Kapitel. Da geht es ja zuerst um die Speisung der 5000. Und wenn wir uns erinnern können, wo Jesus, also 5000 Männer, das waren ca. 10.000 Menschen, wenn nicht mehr mit den Kindern, aus dem Nichts gefüttert hat sozusagen. Und die waren dann so begeistert von ihm, dass sie ihn mit Gewalt zum König machen wollten. Und dazwischen haben wir dann, also Jesus verbirgt sich dann, dann sieht man, wie er die Jünger rettet auf dem See, mit dem wollen wir uns heute beschäftigen. Und dann kommt er wieder zusammen mit dem Volk und er möchte ihnen klar machen, dass nicht nur das Brot, das man essen kann, wichtig ist, sondern eben auch die Speise, die nicht vergänglich ist. Und dann sieht man, ab Vers 32, die ganz lange Rede, wo Jesus über sich als das Brot des Lebens spricht und er dann sagt, praktisch, er ist das Brot, das man essen muss, er ist das Blut, das man trinken muss. Und das nimmt ja die katholische Kirche gern her für ihre Lehre, dass ja Jesus buchstäblich da drinnen ist, in der Hostie und im Messwein. Aber das ist ein ganz großes Missverständnis. Es geht eigentlich da um nichts anderes, als dass man an Jesus glaubt, als so wie wenn man essen würde. Also das wäre aus dem Zusammenhang herausgerissen. Aber wir sehen, dass dann viele, die sich Jünger genannt haben, dass die dann sich von Jesus abwenden. Und das ist das, glaube ich, das Erschütternde, dass sie Freunde Jesu sind und trotzdem dann, wenn es hart auf hart geht, weil sie das haben nicht verstehen können, was Jesus da sagt, weil sie, und das war dann der Anstoß, dass sie von ihm weggegangen sind. Also so ist so der ganz große Bogen und der Herr fragt dann die engsten Jünger, wollt ihr auch gehen? Und sie sagen dann zu ihm, ja Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So, das ist so die Spannbreite. Und ich möchte jetzt vor allem eingehen, noch einmal im Nachhinein, was wir letztes Mal gemacht haben bezüglich der Speisung der 5000, wo wir geredet haben über die Zeichen. Es gibt ja ganz viele Christen, die bauen voll auf das, dass man eben Gott ständig erleben muss, weil wir sonst irgendwo zu kurz kommen oder weil wir einfach dann das brauchen, unbedingt im Glaubensleben. Wir sehen, die Menschen, die Volksmenge hat ein gewaltiges Zeichen erlebt. Das haben wir noch gar nicht erlebt, sowas, oder? Dass die tausende Leute mit nichts da sitzen und auf einmal habe ich da einen Korb und da hupfen dauernd neue Brote außer und einen Fisch, wo dann ständig nicht aufhört. Das haben wir noch gar nicht erlebt. Aber wohin hat sich das mit einem falschen Glauben geführt? Es endete darin, dass sie dann in 6, Vers 30 wieder ein Zeichen von Jesus fordern. Sie sagen, was tust du für ein Zeichen, dass wir an dich glauben? Das heißt, sie haben ein Zeichen erlebt und dann kurz darauf wollen sie schon wieder ein Zeichen. Und dann sehen wir, dass das eigentlich ein Irrweg ist. Ein Glaube, der nur auf Zeichen aufbaut, der führt uns in einen kindischen Glauben hinein. In einen Glauben, der irregeleitet ist, wo wir praktisch Jesus als den Geber weniger achten als das, was er zu geben hat. Sie waren ganz gierig auf das Brot und deshalb wollten sie Jesus zum König machen. Und kurz darauf sagen sie, was tust du für ein Zeichen? Worauf will ich da hinaus? Das ist mir so ganz wichtig. Wenn der Glaube keine Tiefe erlangt oder wenn wir das, was wir mit Gott erleben durften, nicht zum persönlichen Vertrauen in genau dieser Situation, wo wir gerade sind, führt, dann werden wir immer von unseren Gefühlen und Bedürfnissen gelenkt sein. Also wir haben Dinge erleben dürfen mit Gott, jeder von uns, Gebetserhörungen und so weiter. Und jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo wir nicht weiter wissen. Aber wir haben ja vorher was gelernt. Durch das, was wir mit Gott erlebt haben. Und da habe ich immer dieses Bild, wie es wieder bitzeln, wenn das Wasser wieder ausgeht, obwohl es vorher genau die Wunder Gottes erlebt haben. Es ist natürlich verständlich. Wir haben dann Angst, wir wissen nicht weiter. Aber wenn wir eh erlebt haben, dass Gott Wasser schenken kann, warum muss ich dann wieder, wenn es zum Engpass kommt, wieder dasselbe machen wie vorher, nämlich murren und irgendwo aufbegehren gegen Gott. Und so sehen wir, dass es ganz wichtig ist, dass Gott uns, wenn wir mit ihm was erleben dürfen, das haben wir ja alle bei der Bekehrung in unserem Alltag, Gebetserhörungen, wunderbare Dinge, das soll uns dazu führen, dass wir im persönlichen Glauben wachsen, im Vertrauen und auch in der Unterordnung unter Gottes Willen. Das ist eine Entscheidung. So wie Liebe eine Entscheidung ist, ist auch dann das Vertrauen auf Gott eine Entscheidung, sehr oft. Und ich habe das immer wieder notwendig, auch mich zu entscheiden, dass ich sage, Herr, diese Woche ist irgendwo schiefgegangen, dieses und jenes, aber ich entscheide mich wieder, ganz bewusst in deine Nähe zu gehen, in deine Nähe zu kommen. Ich gehe raus aus den Sackgassen, wo ich hineingeflutscht bin diese Woche und fange mit dir wieder neu an. Das ist eine Entscheidung. Brauche ich kein Zeichen dafür, oder? Und um das geht's, dass wir durch das, was wir mit Gott erleben, letztendlich reife Christen werden, die nicht immer sagen, was tust du für ein Zeichen, damit wir glauben. Das ist eigentlich dann, ich sage aber, ein kindischer Glaube, der eben wie kleine Kinder immer um Zuckerl bettelt, wo wir wissen, gib Kinder nur Zuckerl, was passiert dann? Die werden krank, sondern du musst ja auch manchmal Spinat, jetzt nehme ich das so her, weil das war ja unser Horror über der Spinat in der Kindheit. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Aber es hat Dinge gegeben, die mir partout nicht mögen haben. Und die Eltern haben es aber gut gemeint. Und es war wichtig, dass wir Vitamine zu uns nehmen und nicht nur Zuckerl kriegen. Und so ähnlich ist es auch in unserem Glaubensleben. Also das ist mir so ganz ein wichtiger Punkt, dass wir das mitnehmen. Und wir sehen dann, wie Jesus der Volksmenge einfach noch einmal sagen muss, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Das ist so das Resümee, was er ihnen noch mitteilen will, dass sie einfach verstehen, es soll nicht die ganze innere Kraft, alles, was wir erstreben und denken, auf das Diesseits hin gelenkt sein, sondern wir haben ja sehr viel mehr. Gestern habe ich mit meinem ungläubigen Bruder telefoniert und habe gesagt, irgendwie sind wir auf das zum Ring kommen, das Leben verplanen und so. Habe ich gesagt, du, ich habe schon bis in November schon wieder verschiedenste Termine. Ich habe gesagt, hey, da wird der Rubel rennen bei dir, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, das sind eher geistliche Termine, Predigten heute, was ich mir schon ausgemacht habe, weit voraus. Und dann hat er gesagt, naja, da, also so zynisch, da wirst du ja schön Lohn erhalten dann im Jenseits, gell? Also, was sollst du dafür sagen? Ich gesagt, das ist eigentlich weniger die Motivation, das ist, wird auch kommen, der Lohn im Jenseits. Aber irgendwie ist es einfach schön, dass man Geschwister besucht und versucht zu dienen mit den Gaben, die man hat. Für die Menschen in der Welt ist das ja alles nicht real. Dinge, die glauben an das, was man sieht, die glauben an das Bankkonto, das langsam wächst. Die glauben an das, was ich in der Hand habe, aber nicht unbedingt an Dinge, die man nicht sieht. Und genau das ist, das Christentum macht es so schwer, weil wir an Dinge glauben, die wir nicht sehen, die wir zwar, glaube ich, so oft auch erleben durften, dass wir wissen, dass es real ist, aber letztendlich ist es ja ganz schwierig, dass wir nicht nur für die Speise, die vergeht, tätig sind. Der Herr sagt ja, wirket nicht, nehmen wir jetzt in Klammern, nur für die Speise, die vergänglich ist. Wir müssen natürlich für die Speise, die vergänglich ist, arbeiten. Die meiste Kraft rinnt ja sogar hinein. Aber es geht da um diese innere Ausrichtung. Was sind meine tiefsten Motive in meinem Leben? Nach was richte ich mich aus? Ist Gott für mich an der ersten Stelle? Und der Dienst, den er durch mich tun will, ist es überhaupt von Bedeutung? Mir hat das heute sehr gut gefallen, was der Moritz gesagt hat mit der Violine, weil wir uns ja selber manchmal fragen, ist das überhaupt von Bedeutung? Und wenn wir dann einmal in der Ewigkeit sind, dann werden wir sehen, wie wichtig das war. Und wir waren dann fragen, ja, und der Herr dann sagt, du hast mir zu trinken gegeben, du hast mich im Gefängnis besucht und diese ganzen Dinge. Und dann werden wir ihn fragen, ja, wann denn eigentlich? Sehen wir das, wie aktuell das ist. Wie unheimlich aktuell das ist, dass wenn ich mich jetzt in dieser Welt, in unseren Beziehungen, in der Gemeinschaft, wo wir sind, in der Firma, wo wir sind, dass wir da den Menschen zu trinken geben, zu essen geben, dass wir sie im Gefängnis besuchen, in ihrer Not, in ihrem Leid, dass wir einfach einmal anrufen und sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Oder kann ich dir irgendwie helfen? Und das sind Dinge, das bedeutet für mich auch, für die Speise, die nicht vergeht, zu arbeiten. Nicht, dass wir dann uns den großen Lohn hochrechnen können, das wird auch sein. Der Lohn wird verschieden sein im Himmel, je nachdem, wie wir uns auf Gott eingelassen haben. Aber es geht doch auch darum, dass wir sehen, dass das Hier und Jetzt, das, was wir mit unseren beiden Händen tun, so wie wir auf Menschen zugehen, auch das ist für die Ewigkeit ganz entscheidend. Die Menschen sind sowas von zu heute für den Gedanken, dass es eine Wahrheit gibt oder dass es nur Jesus der Weg ist. Da haben wir leider den Zeitgeist ganz gegen uns. Aber die Menschen sind immer offen für Liebe, für Salz, für Licht. Für das sind sie immer offen. Und ich glaube immer mehr, dass das heute unsere Hauptaufgabe ist. Ja, soweit zu dem. Das ist ganz wichtig. Der andere Teil, der ist da nur ganz klein und kurz und den wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Also zwischen dem, dass dem Wunder und zwischen dem, dass Jesus mit der Volksmenge spricht, dürfen ihn die Jünger besonders erleben. Wir lesen von Vers 16 weg. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Wir haben ja die letzte Geschichte überschrieben. Christsein ist mehr als die Stillung unserer Grundbedürfnisse. Und wir wollen heute diese Geschichte am See überschreiben. Christsein ist mehr als das sofortige Beseitigen von bedrückenden Umständen. Wir haben ja gesehen, wir Menschen haben ein Bedürfnis nach Grundbedürfnisse und eines davon ist auch das Bedürfnis nach Sicherheit. Und wenn wir jetzt diese Geschichte hier anschauen, ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, dieser See Genezareth, der war riesig. Der war und ist natürlich, den gibt es ja noch, 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Also wie das jetzt genau vor 2000 Jahren ausgeschaut hat, ob sich da viel verändert hat, ich glaube, dass so im Großen und Ganzen gleich ist. Ich habe gehört, er liegt also unter dem Meeresspiegel. Das heißt, er saugt sozusagen Winde so direkt in den Kessel hinein und die kommen da mit einer Wucht daher, völlig überraschend, ganz schnell. Und ihr müsst euch wirklich bewusst sein, das war lebensbedrohend. Der Attersee, das habe ich mir die Mühe gemacht, der ist ungefähr 20 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 3,3 Kilometer. Und wir haben gesehen, dass unser See, also um den es halt geht, an der breitesten Stelle 13 Kilometer ist. Das heißt, da kann man nur ertrinken, da gibt es keine Hoffnung. Wenn du nicht direkt beim Ufer, ungefähr 1 Kilometer, kann man schwimmen im Sturm. Muss aber schon gut sein. Wer von euch ist schon mal einen Kilometer geschwommen? Und wenn es dann, ich kann mich erinnern, da in Ägypten, da war ein Sturm. Also da sind wir im Meer gewesen und der Wind war ziemlich heftig. Es war kein Sturm. Aber ich habe mir gedacht, ich komme zum Schiff nicht mehr. Da hast du dann so Korallen und so weiter gesehen und der Wind. Und dann habe ich praktisch gegen den Wind, da war das Schiff, ich habe mir gedacht, ich komme nicht mehr dahin. Also 1 Kilometer in ruhigem Wasser ist schon für viele zu viel, geschweige denn im Sturm. Und das muss uns bewusst sein, das war absolut lebensbedrohend. Man liest da so drüber, nicht? Der Wind war heftig und so. Und so sehen wir auch, die Stürme waren ganz überraschend. So ist es auch oft in unserem Leben, dass wir von heute auf morgen in was hineinrutschen, mit dem er überhaupt nicht rechnet. Du kannst dich heute noch fragen, ja, Heli, red dem ja selber. Morgen kann das für dich hochaktuell sein, dass Gott Situationen zulässt, die wir als schwere Bedrohung empfinden. Arbeitslosigkeit, grundlegende Beziehungsprobleme, die Kinder gehen daneben, das Geld geht aus, egal was es ist. Krankheit natürlich, ein ganz breiter Bereich, der auch uns Christen betrifft. Und ich denke, dass Gott da was bereit hat, nämlich in seinem Wort und interessanterweise ganz besonders im Alten Testament, diese Biografien, die wir da finden. Also wenn wir das jetzt durchgehen, das Leben von Abraham bis Daniel, Josef, also Daniel natürlich wesentlich später. Diese Biografien, die sind uns deshalb gegeben, damit wir diese Stürme des Lebens besser bewältigen. Wir finden bei den Gläubigen in der Bibel ganz viele Parallelen zu unserem Leben. Und in Hebräer 11, da sehen wir ja, wie er Bezug nimmt auf diese alttestamentlich Gläubigen. Warum? Damit wir Mut aus diesen Lebensgeschichten ziehen, weil Gott ist derselbe. Und er sagt, da wir nun eine solche Wolke in 12 Vers 1 von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde und so weiter. Und das finde ich so ermutigend. Römer 15, 4, was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Und das bezieht sich natürlich aufs Neue Testament. Das nehme ich nur mal in Bezug auf das, was du gesagt hast mit Barnabas und Paulus. Ist ja komisch, nicht, dass sie solche Kapazunder, die Jesus über alles lieb haben, dann trennen sogar, weil sie verschiedener Meinung sind. Ja, darf es denn sowas überhaupt geben? Das ist auch so eine Situation, die ganz schnell hereinbrechen kann. Sie kommen noch dorthin, dann entwickelt sich eine Diskussion und letztendlich in einer kürzeren Zeit sind sie getrennt. Und ich habe viel über die Geschichte nachgedacht und die haben mir gedacht, letztendlich war Gottes Plan auch hier dahinter. So wie wir oft in unserem Leben Dinge kommen herein, die wir als negativ empfinden, wo sehr oft Gott dahinter steht, wo er uns was beibringen will, wo er uns was zeigen will. Und ich glaube, dass das einfach dran war, dass diese beiden Menschen getrennte Wege gehen, auch wenn dann der Streit das Mittel war. Weil der Barnabas war auf seine Art auch einzigartig, Auch wenn man da nichts liest, in der Apostelgeschichte dann, die ist auf Paulus konzentriert. Also, wo man dann sieht, Gott gibt Dinge hinein in unser Leben, sogar wenn es Streit ist, der zum Guten wirken kann. Und das ist für mich ganz wichtig. Also, ihr wisst ja, ich bin jetzt in der neuen Firma in Passau und ich glaube, für die Firma ist noch nie gebetet worden. Klar, weil die war noch nie im Umfeld von einem Gläubigen und ich bin wirklich da regelmäßig bete für die Firma. Und was ist passiert? Die ganze Auto, also oben ist eine Autoaufbereitung, das ist so ein Nebenzweig, da steht ein schöner Audi drin, unheimlich teuer, und der fängt Feuer, verbrennt, das nächste Auto ist auch verbrennt in der Autoaufbereitung, ist nur eins drin gestanden. Die ganze Autoaufbereitung ist verbrennt und verrußt, das Dach ist kaputt und das Geschäft ist nicht ausführbar für Monate jetzt lang, weil eben alles kaputt ist und hergerichtet werden muss. Und wir sitzen momentan mit so Baulampen drinnen, unten im Büro, weil wir keinen Strom haben. Tolle Gebetserhörung, oder? Und ich muss sagen, da habe ich wirklich gesagt, Herr, jetzt bet ein, Christ betet für diese Firma und dann passiert genau das. Wie ist das möglich? Also der hat mich auch am linken Fuß erwischt. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass sowas passiert. Und so, natürlich sucht man einen Sinn. Und dann habe ich gedacht, weiß ich nicht, ob das jetzt der Sinn ist, aber es ist doch schön, dass man jetzt die Firma in so einer Katastrophe begleiten darf. Dass man Mut sprechen darf. Und ich habe zur Chefin gesagt, okay, das Geschäft ist jetzt weggefallen einmal, dafür konzentrieren wir uns jetzt auf das andere. Nicht? Jetzt haben wir das Hirn frei, dass wir uns da. Und dann haben wir gedacht, okay, ich verstehe es den Sinn nicht. Oder Gott gibt auf einmal Hungersnot und alles verhungert und alles muss nach Ägypten. Warum, wieso? Warum plant das überhaupt? Sag's nur, gell? Das sind Dinge, das wissen wir oft dann nicht. Aber wir wissen, dass er mit dabei ist bei dem Ganzen. Und um das geht's mir da. Also, Punkt 1, oft überraschend, die Winde des Lebens. Punkt 2, super lebensbedrohend, weil es da keinen Ausweg gibt. Ich weiß nicht einmal, ob die überhaupt schwimmen können. Schätze mal schon. Also, die Jünger, das ist jetzt Punkt 3, sind selbst schon 25 oder 30 Stadien gerudert. Das sind ungefähr 5 Kilometer. Also sie sind in dem Wind, in dem Sturm, circa 5 Kilometer selbst gerudert. Sie hätten ja sagen können, wir wissen, Jesus hat alles in der Hand, wir tun gar nichts, oder? Als Beispiel. Oder Jesus hätte ja die Klippe runterspringen können, wie der Teufel ihm das gesagt hat. Die Engel werden ihm ja eh drohen, oder? Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also für mich steht es auch dafür, dass wir immer das Naheliegende, das, was nahe liegt, das müssen wir tun. Ich weiß nicht, warum das abbrennt ist, aber ich weiß, dass ich mithelfen kann, da die Firma durchzuführen. Und wenn es nur ist, dass ich einmal zusammenkehre und schaue, dass ich ein paar Lappen erwischt, dass wir überhaupt am Schreibtisch arbeiten können. Das kann ich tun, oder? Und das ist so wichtig für mich. Auf das läuft eigentlich das Christsein dann hinaus. Das Große ist Gottes Sache. Das Kleine, was wir am Tage tun können in unserem kleinen Leben, das ist unsere Sache. Wir sind krank, wir gehen zum Arzt, oder? Sollen wir daheim bleiben und nur beten? Wir haben dieses Problem, wir tun was dagegen. Wir denken uns was aus und legen das in Gottes Hände. Und 5 Kilometer rudern im Sturm ist mühselig. Und so könnte man manchmal sich verlassen fühlen, wenn man sagt, Herr, ich rudert und es kommt nichts außer. Wo bist du eigentlich in dem Ganzen? Das ist da so ermutigend, dass Gott uns manchmal in Situationen hineinführt, wo wir einfach wissen, boah, ohne Gott wisset ihr jetzt nicht, wie es weitergeht. Also er formt unseren Glauben durch solche Situationen, wie wir es da jetzt sehen. Und das ist schon sehr, sehr ermutigend auch. Vor allem, wenn wir viel schon haben erleben dürfen. Wir sehen ja dann in Römer 5, 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsale Standhaftigkeit wirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Also Paulus rühmt sich nicht nur der Erlösung, sondern er rühmt sich auch Situationen, die so sind wie die, was wir da vorfinden. Wie geht es uns damit? Rühmen wir uns? Ich glaube, wir brauchen uns, er wird sich auch nicht gerühmt haben, wie sie ihn gerade wieder ausgepeitscht haben oder so. Da wird auch nicht sagen, ah, super, diese Auspeitschung war jetzt perfekt. Um das geht es da gar nicht. Es geht um die Einstellung. Um die Einstellung, die wir haben, zu Dingen, die in unserem Leben passieren. Wir rühmen uns in den Trübsalen, auch wenn uns von den Gefühlen her manchmal nicht danach ist. Oder dass von den Gefühlen, wenn wir einen Menschen verlieren, auch wenn es an den Himmel ist, es geht dann trotzdem nicht gut damit, weil man alleine zurückgeblieben ist. Ist einfach so. Und trotzdem haben wir in diesen Dingen Hoffnung. Ja, Jesus sagt, er ist zu den Armen gekommen, zu denen, die zerbrochenen Herzens sind, zu den Gefangenen, zu den Blinden, also zu Menschen, die wissen, dass sie auf ihn angewiesen sind jetzt, dass sie ihn brauchen, weil sie in einer Mangelsituation sind. Also der dritte Punkt ist, dass auch wir mitspielen dürfen, so wie die Jünger, die da rudern, aber dass wir letztendlich auch sehen dürfen, ohne den Herrn ist die Situation ganz, ganz schwer bis gar nicht zu bewältigen. Dass wir uns das nur mal vor Augen halten, dass das auch Sinn macht. Also das ist so das Schöne, wenn man lang im Glauben ist, es wird immer schöner. Ich weiß nicht, wie es dir in der Ehe geht, da wird es immer schöner. Und es wird auch im Glaubensleben immer schöner. Oder kann werden, sagen wir so. Aber es geht oft durch Krisen, auch in der Ehe. Und es geht durch Krisen auch in unserem Glaubensleben. Aber wir sehen, wir dürfen da ganz, ganz viel mitnehmen, wenn wir den Heiligen Geist hineinlassen. Also jetzt nur, um die Realität wiederherzustellen. Meine Frau und ich, wir wären längst geschieden ohne Gott. Obwohl wir so gut zusammenpassen. Wie gibt's das? Die Menschen, großteils, die beschäftigen sich immer mit der Spitze vom Eisberg. Und jetzt haben wir schon so viele Beziehungen gesehen, die auseinandergegangen sind. Sie haben immer nur sich um das herumgedreht, um die Wellen sozusagen. Und um das, was man sehen kann, aber weniger um das, was da drunter ist, was man nicht sehen kann. Damit meine ich jetzt, dass oft zwei Menschen so unheimlich tief ineinander verwurzelt sind und sich lieb haben und trotzdem der Alltag sie immer um das, um die Wellen dreht oder um das, was man sehen kann. Sagen wir jetzt einmal die Emotionen, die Dinge, die nicht passen. Und deshalb gehen viele Beziehungen kaputt, weil man oft zu wenig realisiert, wie tief man miteinander verbunden ist. Ich weiß das von meinem Bruder, wie seine zweite Ehe gescheitert ist. Also ich habe nur einen gläubigen Bruder, sonst ist bei mir alles nicht bekehrt. Also ungläubige Bruder. Und ja, unbedingt. Und da andere Frauen und so weiter. Und dann ist wirklich so weit gekommen, dass sie gesagt hat, so aus, ich lasse mich jetzt scheiden, weil du gehst nicht mehr daneben. Und das seit vielen Jahren interessiert es nicht mehr. Und der war dann ein ganzes Jahr lang in Depression. Wo er gesagt, so nach außen super, neues Leben und so. Aber die ist ihm so abgegangen, seine Frau. Der hat ohne sie kaum leben können. da unten, der Unterbau sozusagen, die tiefe Verbindung, was sie miteinander gehabt haben. Nein, es hat sich alles da um das Herobere abgespielt. Und versteht ihr, was ich damit sagen will? Es ist so wichtig auch, wir haben einen guten Freund oder irgendwas ist, wir müssen viel tiefer gehen in unserer Beziehung. Und so ist es auch bei Jesus, dass wir nicht nur schauen, wenn der See aufgepeitscht ist und nur uns um das herumdrehen. Wir haben ja so viel. Du kannst ja ein Blattl Papier nehmen und schreibst, für was kann ich alles danken? Da ist so viel da. Was habe ich alles schon erlebt mit Jesus? Da kommt so viel. Warum soll ich denn nur bei jetzt der Sturm so peitscht, alles aufgeben und irgendwo nur nach dem gehen und nur nach Angst? Und der Herr sagt ja einmal, dass sie kleingläubig sind, auch im Zusammenhang mit einem Sturm. Warum habt ihr so viel Angst, ihr Kleingläubigen? Jetzt habt ihr eh schon so viel erlebt mit mir und trotzdem habt ihr so viel Angst. Okay, das soll uns einfach ein wenig zwingen. Der Herr möchte uns schon dazu ermutigen, auf ihn da ganz fest zu bauen. Wir dürfen, das ist jetzt wirklich ein Grundprinzip im Glaubensleben, hundertprozentig damit rechnen, dass Gott eingreift und die Situation bereinigt, wie auch immer. Manchmal, indem er die Umstände ändert, und manchmal, indem er uns in den Umständen ändert. Sehen wir den Unterschied? Manchmal, indem er die Umstände ändert, der Herr hat da natürlich den Sturm gestillt und hat sich angenommen um die Jünger und das Problem gelöst. Denk an eine Frau, deren Mann schon vor einiger Zeit gestorben ist. Und jetzt hat es mir geschrieben, nach wirklich 5-6 Jahren, hat es mir so ein WhatsApp geschrieben, himmlische Grüße zum 55er. Also ihr Mann wäre heuer 55 geworden, tolles Foto und alles. Und es hat mich eigentlich so tief getroffen, weil ich einfach gesehen habe, dass sie überhaupt nicht da drüber kommt, dass sie überhaupt nicht loslassen kann. Das tut mir eigentlich nicht, oder? Dass man sagt, himmlische Grüße zum 55er nach 5 Jahren tot. Und sie hat gesagt, es ist für sie unendlich schwer, dass sie mit dem leben kann, dass sie ja nicht mehr ist, gell? Ja, und dann sieht man solche Beispiele, sehr schwer, und zeigt sich aber jetzt darauf hin, die Umstände werden nicht anders. Weg ist weg. Aber ich kann in den Umständen mit Gott einen Frieden erleben oder eine Hilfe, die mir im Alltag ganz entscheidend weiterhilft und mich weiterbringt. Und so sehen wir, dass die Jünger genau das hier erfahren, wenn ich diesen Abschnitt so auf unser Leben anwenden darf. Also, was mir jetzt so groß war in letzter Zeit, wo der Herr sagt, suchet, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch aufgetan, bittet und wir werden erhört. Das sind so ganz einfache Dinge, die so groß werden. Das ist eigentlich unser Glaubensleben. Und deshalb bin ich 100% überzeugt, Gott erhört jedes Gebet. Entweder mit Ja, mit Worten oder mit Nein. Aber wir werden immer da Veränderung erfahren. Und ich muss sagen, ich bin sehr ermutigt von den Gebeten, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die Gott nicht erhört hat. Sehr ermutigt. Weil man sieht, auch dann, wenn Gott Türen schließt oder Dinge bestehen lässt, er hat einen vollkommenen Plan. Und er freut sich, wenn wir uns ihm einfach ausliefern in solchen Situationen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Sehr interessant, sie sehen Jesus auf den See gehen und sie fürchten sich und in der Parallelstelle heißt es, sie glaubt haben, ein Gespenst kommt auf einer zu. Das sind Dinge, das überlesen wir auch, aber jetzt müssen wir uns vorstellen, wir sind im Sturm und auf einmal siehst, da geht ja was am Wasser und es kommt irgendwie näher. Wie ging es uns dann? Sie haben ja nicht gewusst, dass das Jesus ist, gell? Also so kann dann Gott manchmal dann, Gott kommt, also Jesus kommt in dem Feuer und sie glauben, es ist ja ein Gespenst. So kann das manchmal so erscheinen, nicht, dass Gott uns irgendwo in der Not zum Gespenst wird, dass wir uns einfach fragen, liebt Gott mich wirklich? Ist er der, als was wir dauernd in der Bibel lesen, dass unser Blick verändert wird? Oder irgendwo, man sieht es beim Hiob, wie er doch so manches von Gott sagt, was nicht gestimmt hat. Also sich auf einmal ein Bild gemacht hat von Gott, das nicht gestimmt hat. Einfach aus der Not heraus. Und ich denke, dass das ein wunderbares Ende hat, wo der Herr sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ist das nicht schön, dass wir sehen, Gott, du bist mit dabei. Egal wie du jetzt mein Gebet erhört hast, ich brauche mich nicht fürchten. Egal warum das jetzt abgebrannt ist. Also komplett das Gegenteil von dem, was wir als Gebetserhörung empfinden würden, oder? Du weißt es warum. Wenn wir da im Glauben wachsen, auf diese Weise, dann brauchen wir nicht immer Zeichen, sondern dann haben wir ganz tief in uns drinnen einen wunderbaren Anker, eine wunderbare Basis. Und so sehen wir, wie sie Jesus in ihr Boot hereinnehmen. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen. Also er ist dann ins Schiff hinein. Und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Vielleicht war das ein zweites Wunder, dass dann sogleich dort gewesen sind. Also nicht wieder mühsam Kilometer haben rudern müssen. Aber ich denke, was wir da lernen können, ist, erst wenn wir bewusst Gott und seine Verheißungen in unser Lebensboot hereinnehmen, dann ändert sich was. Wie immer es dann Gott ausgehen lässt. Da möchte ich euch einfach ermutigen, keiner von uns weiß, was heute Nachmittag ist, was morgen ist. Du gehst nächste Woche oder nächstes Monat zum Arzt und hast eine Krebsdiagnose. Alles kann sein. Und die Menschen verdrängen das hauptsächlich, weil man mit dem kann man gar nicht leben. Es kann immer alles sein. Wenn man jetzt das Leben realistisch betrachtet. Aber für uns ist immer Gott mit dabei. Und das lerne ich da aus dieser Geschichte. Und auch, dass Jesus so viel Verständnis hat und Liebe hat, ihren Kleinglauben in Kauf nimmt und vergibt. Also jetzt, wenn man die Parallelstellen anschaut. So möchte ich schließen mit diese beiden Geschichten, die uns einfach zeigen, dass Gott lebt, dass wir nicht nur unsere Begehrlichkeiten, das, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, vor Augen haben sollen, sondern dass Gott uns in einen tiefen Glauben, in einen tiefen Frieden und Ruhe hineinführen will. Und in Hebräer 11,1 heißt es ja, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist aber der Glaube ein Warten auf Zeichen. Passt da nicht ein, oder? Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also die ganz, ganz tief drinnen in unseren Herzen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben, dass er ist und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Also das ist dann der nächste Punkt, dass wir uns ganz bewusst dazu entscheiden, Gott in das Boot unseres Lebens immer wieder hereinzulassen. Wollen wir noch beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns Jesus geschickt hast. Ich danke dir für die wunderbaren Lieder, die wir heute gesungen haben, für die Andacht von Moritz, wo ich habe viel mitnehmen dürfen, für die Gedanken, wo ich habe jetzt bringen dürfen. Aber es läuft immer auf selbe hinaus, dass du ein lebendiger Gott bist und Herr Jesus, dass du ein lebendiger Herr bist. Und wir wollen uns genau jetzt wieder entscheiden, dich hereinzulassen ins Boot unseres Lebens, in die Situationen unseres Lebens. Wir danken dir, dass wir da mit dir einfach durchgehen dürfen. Dass das so wunderbar ist, Herr. Ob wir alt sind oder jung, mittel, krank, gesund, du bist immer derselbe. Und ich danke dir, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil du bei uns bist, Herr Jesus Christus. Amen.